Ja, offenkundig haben sich dort unterschiedliche Akteursgruppen aus der extremen Rechten getroffen, im weitesten Sinne ihres Spektrums, um Strategien zu diskutieren, die so ein bisschen auch die diskurspolitische gegenwärtige Lage abbilden. Wir haben ja mit den zurückliegenden ostdeutschen Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen und mit der bevorstehenden Landtagswahl in Brandenburg eigentlich zum ersten Mal eine Situation, dass eine in ihrem Wesen rechtsextreme Partei, nämlich die AfD, eigentlich an der Schwelle von einer partiellen Hegemoniefähigkeit in einigen Regionen durchaus an der Schwelle zur Macht stehen könnte. Was jetzt nicht heißt, dass sie den Ministerpräsidenten stellt oder Minister stellt, aber dass sie tragenden Einfluss auf die Gesellschaftspolitik nimmt. Und ich glaube, dieses Treffen wie auch andere Treffen haben jetzt gar nicht so einen einmaligen Charakter, wie das ein Teil der Berichterstattung vielleicht auch suggeriert, sondern wir müssen uns, glaube ich, einfach vor Augen halten, dass die extreme Rechte im deutschsprachigen Raum über eine ganze Reihe von Selbstverständigungsforen verfügt, die sie auch nutzt, um jenseits tagespolitischer Fragen oder klassischer parteipolitischer Fragen Machtstrategien zu diskutieren. Und in diese Richtung würde ich dieses Treffen einordnen.
Also eigentlich nichts Neues. Leute, die ein anderes Deutschland, um es mal ganz plakativ zu sagen, wollen, treffen sich, um sich auszutauschen und gemeinsame Pläne zu besprechen. Und jetzt aber unter den neuen Voraussetzungen, dass es hier wirklich um Wege zur Macht geht oder den Weg zur Macht. Es geht um die Umwälzung einer Umkehr der bestehenden Wertesysteme. Das alles klingt ja dann doch schon sehr selbstbewusst fast.
An Selbstbewusstsein mangelt in diesem politischen Milieu derzeit nicht. Und das hat ja seine Ursachen auch darin. Nichts macht so erfolgreich wie der Erfolg. Also natürlich bewegen sich die in Rede stehende Personen oder skizzierte Milieu sozusagen im Windschatten der AfD, neue rechte Personen aus der AfD, aus dem Neonazismus, die haben natürlich nicht ganz zu Unrecht den Eindruck, dass sozusagen die Zeit, der Zeitgeist für sie arbeitet, und daraus beziehen sie auch ihr Selbstbewusstsein, dass da drin vielleicht auch so etwas wie Selbstüberschätzung mitschwingt. Das mag durchaus sein, ändert aber nichts an der Tatsache, dass es ohnehin ein Kennzeichen der extremen Rechten ist, dass sie immer versucht, sozusagen sehr strategisch zu denken. Also zentralen Begriffe oder die zentralen Kategorien, in denen man in dieser Szene oder in diesem Milieu denkt, die drehen sich immer um die Frage der politischen Lageeinschätzung, die Frage der Einschätzung des gesellschaftspolitischen Kräfteverhältnisses. Und es dreht sich ganz oft auch um die Frage der politischen oder kulturellen Hegemoniefähigkeit. Das heißt also, wie ist man in der Lage, auf Diskurse in der Gesellschaft Einfluss zu nehmen oder sie selbst zu prägen, also Begriffe zu setzen, Themen zu setzen. Und damit das jetzt nicht so abstrakt klingt, kann man sich das ja einfach mal an einem Beispiel vor Augen führen und sagen, dass dieser Sommerhit, der da auf Sylt gedudelt worden ist, also diesen Techno-Sound, Gigi D'Agostino mit diesem Unterlegsatz Deutschland den deutschen Ausländer raus, dass das mit dieser auch über die sozialen Netzwerke vermittelten Reichweite durchaus sowas wie so ein diskurspolitischer Erfolg gerade im vorpolitischen Raum war.
Ja, dieser vorpolitische Raum, der fällt da immer wieder aus der extremen Rechten beziehungsweise in diesen Diskursen, auch Metapol, was dieser völkisch-rechte Think Tank sein soll oder wie er sich nennt, spricht das ja auch an, vorpolitischer Raum. Jetzt haben wir, sagen wir eigentlich, politisch ist alles, was in der Öffentlichkeit stattfindet und das Zusammenleben betrifft. Inwiefern können Sie dann überhaupt auf diesen vorpolitischen Raum Einfluss nehmen, wenn eigentlich es diesen gar nicht gibt?
Ja, das stimmt ja nicht, dass es den nicht gibt. Also man kann es ja auch anders übersetzen und sagen, also man verabschiedet sich von solchen hochtrabenden Begriffen wie Metapolitik oder ähnliches. Die muss man ja nicht verwenden und kann trotzdem anerkennen, dass es unterschiedliche gesellschaftliche Sprechräume gibt. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich mich im Parlament über Politik verständige oder im Radio oder in einer überregionalen Tageszeitung oder ob ich das beim Bäcker, beim Fleischer, in der Kfz-Werkstatt oder im privaten Kontext mache. Und Natürlich sind alle Sphären der Gesellschaft von Politik durchdrungen, aber sie sind eben in einem unterschiedlichen Maße von Politik durchdrungen. Und das Ziel ist es, das ist jetzt auch überhaupt keine neue Erkenntnis, sondern das Ziel ist es, eigene Begriffe und Themen dort zu setzen, die in der gesellschaftlichen Wahrnehmung als unpolitisch gelten. Also, dass sie nicht unpolitisch sind, ist ja eine Binsenweisheit. Aber es gibt weit verbreitete gesellschaftliche Wahrnehmung, dass es beim Fußball, beim Tennis, in den Freizeitaktivitäten, da geht es nicht um Politik und da ist sozusagen, das ist kein politisches Feld sozusagen. Das ist ja eine sehr weit verbreitete Auffassung und dass das sehr wohl Orte des Politischen sind, das wird ja vor allen Dingen von Intellektuellen reflektiert, also und nicht von Leuten reflektiert, die einen Begriff des Politischen haben, der sagt, Politik, das machen Parteien in Parlamenten. Also das hat was mit den Sprechräumen zu tun und natürlich gibt es seitens der extremen Rechten auch und unter der Maßgabe ihrer gegenwärtigen Wahlerfolge ein Interesse daran, ihre eigenen Themen und Begriffe möglichst weit in gesellschaftlichen Sprechräumen verankert zu sehen.
Also so zusammengefasst, Politik ist immer das, was die anderen machen, die irgendwie sagen, das kann man so nicht sagen oder die versuchen, überlegt etwas herüberzubringen und zu nuancieren. Und dieser vorpolitische Raum ist dann praktisch das, ich rede freie Schnauze und schaut mich an, darf man ja nicht mehr sagen, aber wir tun es trotzdem und wir freuen uns, dass wir jetzt hier zusammen drüber lachen können.
Ja, in einer gewissen Weise trifft es das, aber... Also ich habe ja versucht zu beschreiben. Ne? Ich würde eben vorschlagen, dass man sich den Begriff des Sprechraums doch mal ein bisschen genauer anguckt, weil er den Vorteil hat, dass man mit diesem Begriff in der Lage ist, eben zu sagen, also natürlich gibt es unterschiedliche Wirkungsweisen des Politischen. So, und Leute, die sich eine Bundestagsdebatte angucken und drei überregionale Tageszeitungen jeden Morgen lesen und weil sie dann noch nicht genug haben, abends noch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk irgendwelche Politikmagazine oder Diskussionen sich angucken, bewegen sich natürlich anders in einer Sphäre des Politischen als Menschen, die Selbstwahrnehmung haben. Ich betone, die Selbstwahrnehmung haben. Die interessierten sich nicht für Politik und haben damit nichts zu tun. Ne? Dass das nicht der Fall ist, das wiederum ist Gegenstand der Frage der Interpretation des Funktionsmechanismus von Gesellschaft.
Ja, aber jetzt treffen sich dort die Leute auch in einem speziell politischen Raum, eben um über den Weg zur Macht zu sprechen, über die Umwälzung, eine Umkehr der bestehenden Wertesysteme. Was sind denn das dann für Wertesysteme, die dort zwischen AfD-VertreterInnen und neuer Rechten, völkischer Rechten dort propagiert werden oder besprochen werden?
Naja, ich glaube, man kann sich ja mal zwei Sachen angucken, um diese Frage zu beantworten. Nämlich einerseits kann man sich zumindest die grundlegende Programmatik der AfD angucken, aber man kann sich, und das ist noch viel relevanter, die zugänglichen Schriften und Bücher und Publikationen dieses rechtsintellektuellen Milieus, das inzwischen ja auch sehr ausdifferenziert ist, angucken. Und dann wird man feststellen, dass der beschriebenen Akteursgruppe eines gemein ist, nämlich dass sie ein handlungsleitendes Interesse an einer autoritären gesellschaftlichen Formierung haben. Wie diese autoritäre gesellschaftliche Formierung am Ende dann aussehen soll, beziehungsweise wohin sie führen soll, darüber besteht eine gewisse Uneinigkeit oder sagen wir mal, da gibt es so etwas wie eine Binnenpluralität. Aber dass man ein Interesse daran hat, die gegenwärtige gesellschaftliche Situation einer liberalen Demokratie im weitesten Sinne in einen Zustand der Transformation zu einer autoritären Formierung zu bringen. Ich glaube, darüber herrscht Einigkeit. Und ob diese autoritäre Formierung dann sozusagen ethnisch bestimmt ist, kulturell bestimmt ist, ein religiöses Primat hat oder ein politisches Primat hat, das ist dann Gegenstand sozusagen der Auseinandersetzung oder Gegenstand des Kurses darüber. Und damit das nicht so abstrakt klingt, kann man sich ja mal noch mal so ein bisschen vor Augen führen, für welche Länder oder für welche politischen Systeme sich dieses Milieu interessiert. Und das Land, das da besonders hoch im Kurs steht, jedenfalls gegenwärtig, das ist Ungarn. Also das Ungarn von Viktor Orban und die dort wirkmächtigen gesellschaftspolitischen Mechanismen, die eben in den letzten 5 bis 10 Jahren, sogar schon länger, sowas wie eine autoritäre gesellschaftliche Formierung durchaus hervorgebracht haben. Und das sieht man dort eben als Erfolgsmodell an. Ja, also ich glaube, der politisch-ideologische Korridor, in dem dort gedacht wird, der ist relativ breit.
Muss er auch ja sein, weil man irgendwie auch wieder aus dieser Ankündigung sich irgendwo zwischen Massenpartei und Avantgarde im rechten Spektrum da bewegt. Also Massenpartei will man ja sein, um über AfD jetzt auch in Brandenburg nach der Macht zu greifen und gleichzeitig Avantgarde, um was vorauszudenken, eben was man von Viktor Orban lernen kann?
Ich glaube, dass dieses Milieu, die üben sich in der Kunst der Unterscheidung, ne, und sagen, eine rechte Massenpartei, die Wahlerfolge hat, ist nicht das gleiche wie eine kleine Gruppe, eine Elite, eine Avantgarde, die sozusagen politisch-ideologische Zielmarkierungen vordenkt und strategisch plant und sich in der Ideengeschichte, in der Zeitgeschichte, in der Politikgeschichte nach Modellen umguckt, die man konzeptionell amalgamieren kann, um daraus dann was anderes zu machen. Also um es mal ein bisschen konkreter zu machen, den Björn Höcke, dem muss ja irgendjemand seine Ideen zuarbeiten. Also nicht, dass er eigene Ideen nicht hätte, das meine ich damit nicht, sondern konzeptionell muss dem jemand zuarbeiten. Und das macht nicht die Massenpartei, sondern das machten sozusagen Leute, die Gesellschaftskonzepte, Politikkonzepte, Ideen vordenken, vorplanen, aber natürlich auch zumindest den Anspruch haben, man muss das natürlich auch immer alles sozusagen rückspiegeln mit der Frage, wie realistisch ist das denn, zu sagen, also wo und auf welche Weise erfährt das eine operationale Umsetzung, also eine Übersetzung in Politik. Also es geht ja ganz oft auch darum, eine gröbere oder eine größere konzeptionelle Planung zu übersetzen oder zu operationalisieren in kleine politische Schritte. All das sind sozusagen Elemente, die nicht in einer, also deren Politikverständnis nach zumindest, nicht in einer Wahlpartei stattfinden sollen, sondern die von einer intellektuellen Elite sozusagen geplant und vorgedacht werden.
Jetzt hat man beim letzten Mal, als es groß um ein Treffen ging, wo auch das Thema Remigration, also massenhafte Ausweisung auf der Tagesordnung stand, gedacht, das könnte jetzt der AfD schaden, das müsste hier Stimmung machen und klar machen, dass das nicht die Partei ist, mit der viele Menschen, die auch selbst Migrationshintergrund haben in Deutschland, sich sicher fühlen können. Im Endeffekt haben die letzten zwei Landtagswahlen gezeigt, dass der abschreckende Faktor nicht da war vor diesen hochtreibenden, avantgardistischen Plänen, auf die aufmerksam zu machen. Am Sonntag steht die Landtagswahl in Brandenburg an. Wenn wir jetzt die nächste Veröffentlichung eines solchen Treffens haben mit doch sehr starken Plänen, einen Umsturz zu erreichen, wie kann denn diese Informationslage noch irgendwas ändern oder muss man einfach sagen, wir stehen da und wissen zwar, was da auf uns zukommt, aber es interessiert keinen mehr?
Ja, ich glaube, auch da lohnt es sich genauer hinzuschauen. Also die Kernwählerschaft liegt ja bei etwa 20% der Wahlberechtigten, derer, die zur Wahl gehen. Die wird man damit nicht erreichen. Die schreckt es nicht ab, weil sie eine zumindest eine hohe Übereinstimmung mit den Politikkonzepten der AfD aufweisen. Ob es darüber hinaus Wählerinnen und Wähler davon abhält, die AfD zu wählen, vermag ich nicht zu sagen, weil das natürlich immer multifaktorale Entscheidungen sind, die Leute dazu bringen, dann tatsächlich, also nicht nur die Absicht zu bekunden, einer Partei ihre Stimme geben zu wollen, sondern das dann tatsächlich auch zu tun. Ich würde vermuten, dass der Einfluss einer solchen Berichterstattung auf die Wahlentscheidung von Menschen in Brandenburg eher gering ist. Das hat viel damit zu tun, dass die Normalisierung des Politikangebots der AfD in Ostdeutschland so weit fortgeschritten ist, dass wir es hier, wenn nicht schon mit Übereinstimmung, dann zumindest mit einer zustimmenden Inkaufnahme, was diese Politikkonzepte angeht, zu tun haben. Insofern würde ich mir von dieser Berichterstattung außer dem Erkenntnisgewinn der Faktizität keinen Einfluss auf oder nur einen geringen Einfluss auf die Wahlentscheidung erwarten.
Jetzt sind Sie Experte bei Miteinander e.V. in Magdeburg. Wie sieht denn diese Arbeit aus, Miteinander e.V.? Kann man denn damit dann auch vielleicht in diesen vorpolitischen Raum, jetzt verwenden wir den Begriff nochmal, mit Einfluss nehmen?
Naja, unsere Arbeit ruht ja auf verschiedenen Säulen. Die eine Säule ist die Säule Beratung. Das heißt, wir unterstützen Lehrerinnen und Lehrer, Kommunalpolitiker, ehrenamtlich engagierte Menschen dabei, sich kritisch mit Erscheinungsformen von Rechtsextremismus und Rassismus auseinanderzusetzen, auch Demokratiefeindschaft kritisch auseinanderzusetzen. Das ist die eine Säule. Die andere Säule, auf der unsere Arbeit ruht, ist die Säule Analyse. Das heißt, tatsächlich Informationen zur Verfügung zu stellen und aufzubereiten, um Menschen verständlich zu machen, womit haben wir es denn zu tun, wenn wir über rechtsextreme Ideologien und Organisationen sprechen. Und die dritte Säule ist die Unterstützung und Beratung von Betroffenen rechter und rassistischer Gewalt. Da geht es eben um eine ganz konkrete Begleitung und Unterstützung derjenigen, die in gewisser Weise dann durch Gewaltanwendung Opfer dieser Ideologien der Ungleichheit werden. Insofern hoffen wir natürlich mit diesen drei Säulen sehr wohl so etwas wie eine gesellschaftliche Wirksamkeit zu entfalten.
Und die große Frage, wie schafft man es trotz dieser wahrscheinlich jetzt dann drei Wahlergebnisse, die doch sehr erschreckend sind, den Mut nicht zu verlieren, dass man den demokratischen Umschwung weg von Populismus und autoritären Ideen wieder hinbekommt?
Ja, die meisten, die in diesem Arbeitsfeld tätig sind, machen das ja schon sehr lange und haben eine sehr lange Erfahrung darin, zyklische Entwicklungen im Blick zu behalten und vor allen Dingen einen Blick dafür entwickelt, demokratisch engagierte Personen und Strukturen in den Regionen zu unterstützen. Und unser Interesse ist es natürlich, diese Personen und Strukturen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken, weil sie diejenigen sind, die im wahrsten Sinne des Wortes ihr Gesicht für die Demokratie in den Wind halten. Insofern gilt unser Interesse immer deren Unterstützung und deren Sichtbarkeit.